Zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf heißen wir Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen. In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium spricht Norbert Litt jetzt über den fünften Teil. Vorher hören Sie die Schriftlesung aus Johannes Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Der Herr segne Sie tief und reich beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen ist Norbert Litt unter uns und er macht Fortsetzung mit dem Thema die prophetischen Wunder im Johannesevangelium Teil 5. Ich möchte Ihnen vorab schon die Schriftlesung weitergeben. Sie dürfen gerne sitzen bleiben. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 5 bis 15. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum zurück auf den Berg, er allein.
Ich möchte gerne diese Speisung der 5000 betrachten, zunächst einmal so aus dem prophetischen Blickwinkel, sagen wir mal, im Kontext der Bibel und dann auch natürlich aus dem persönlichen Blickwinkel oder Aspekt. Es ist ja interessant, dass wiederum wie bei allen anderen Wundern bis zu diesem Punkt hier immer wieder verdeutlicht wird, dass es sich um Zeichen handelt. Wir haben das bis jetzt jedes Mal gesagt, weil es jedes Mal so geschrieben steht. Auch hier in Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat. In der Enzyklopädie heißt es, Zeichen ist im Allgemeinen etwas, dem eine Bedeutung zugesprochen wird. Und dann heißt es weiter, Zeichen kommt aus Indogermanisch, Dai, für hell, glänzend, schimmern, scheinen. Dem deutschen Wort liegt ursprünglich die irdische Erscheinung einer höheren Macht zugrunde. Also hinter einem Zeichen verbirgt sich etwas Höheres, etwas Mächtiges, etwas Großartigeres, ein eigentliches, tiefer liegendes Ziel. Einen Bibeltext, bitte erlauben Sie mir das noch vielleicht kurz zu erwähnen, der Klarheit halber. Einen Bibeltext kann man ja immer drei- oder vierfach versuchen auszulegen. Einmal, das sollte man eigentlich immer beachten, den Text objektiv zu behandeln. Also, was sagt der Text in sich selbst? Das ist die objektive Darlegung. Hier die Speisung der 5000, ganz sachlich. Jesus macht aus 5 Broten und 2 Fischen so viel zu essen, dass 5000 Männer davon satt werden. Dann kann man natürlich, das ist ja auch der Sinn eines Textes, ihn immer subjektiv anwenden, übertragen, zum Beispiel evangelistisch. Man kann also den Text der 5000 nehmen, der Speisung der 5000, und dann geistlich anwenden. Was hat er uns evangelistisch zu sagen? Das ist nicht etwas, was direkt im Text steht, aber im Zusammenhang der ganzen Bibel kann man das natürlich so detailliert Vers für Vers oder Punkt für Punkt, Schwerpunkt für Schwerpunkt so anwenden. Man kann denselben Text natürlich auch gemeindeauferbauend oder gemeindeweiterführend anwenden, ja? Persönlich anwenden, auferbauend für das persönliche Glaubensleben, ist auch eine Interpretation. Steht nicht unbedingt selber direkt so sachlich objektiv gesehen im Text, aber natürlich, man kann ihn so abwandeln, und das ist auch richtig so, wenn es im Kontext angepasst ist. Das sage ich deshalb, weil man diesen selben Text eben auch prophetisch anwenden kann. Es ist ein Zeichen. Und so kann man das auch, was geschrieben steht, übertragen, subjektiv übertragen, geistlich anwenden, im Kontext der gesamten prophetischen Bedeutung des Wortes Gottes. Und das ist es, was wir versuchen mit den Wunderzeichen, den prophetischen Wundern im Johannesevangelium, die als Zeichen mehrheitlich dargestellt werden, zu tun. Nun, zum Text selbst. Für was steht dieses Wunderzeichen denn prophetisch? Ganz einfach ist es so, an diesem messianischen Wunderzeichen erkannten viele Juden offensichtlich, dass Jesus der Prophet war. Ja, welcher Prophet? Es gab ja viele. Der Prophet, von dem Mose geredet hatte. Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, euch erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Und weil sie das erkannten, wollten sie Jesus jetzt zu ihrem König machen. Aber der Herr tut etwas Eigenartiges, er zieht sich zurück, wiederum auf den Berg. Warum hat er das getan? Sehen Sie mal, das wäre doch jetzt die Möglichkeit gewesen, die Gelegenheit, endlich vom Volk anerkannt zu werden. Jetzt wollen sie ihn endlich zum König machen und dann geht er weg. Warum war das so? Die Israeliten, und das zeigt die ganze Tragik, sie hatten ihre einzigartige Gelegenheit bereits verpasst. Die offizielle Ablehnung Jesu durch das herrschende Judentum hat sich breit gemacht unter einem großen Teil des jüdischen Volkes und hat stattgefunden durch die Lästerung des Heiligen Geistes. Jesus hatte sich bis an ganz deutlich als der Messias vorgestellt. Als das passiert war, gab es für diese Generation, abgesehen von einer kleinen Gruppe, die glaubten wie die Jünger des Herrn, keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Für eine ganze jüdische Generation. Markus 3,29, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Wenn Sie jetzt in den Kontext weiterlesen, auch vor allen Dingen Lukas 12, dann sehen Sie, wie Jesus immer wieder sagt, dies Geschlecht oder diese Generation, damals. Und die sind ja dann auch wirklich 70 nach Christus praktisch untergegangen, ja? Wenig später erklärte Jesus dann seinen Jüngern in Markus 4, Vers 12, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist, wie sagt man, harter Tabak, ja? damit das jetzt nicht mehr passiert, dass sie umkehren und ihre Sünden vergeben werden. Der Zug war abgefahren. Einige Zeit danach kam es jetzt zur Speisung der 5000, bei dem das Volk ausrief, ich möchte das jetzt nochmal wiederholen, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und als man ihn dann zum König machen wollte, zog er sich zurück. Das war alles die Folge. Das ist alles in diesem großen Zusammenhang. Diese Reaktion des Herrn, dass er sich von seinem Volk zurückgezogen hat, als man ihn zum König machen wollte, steht nämlich ganz im Einklang mit dem, was Gott durch Mose gesagt hatte. Wir lesen immer gerne nur diese Stelle. Ja, ich lese mal 5. Mose 18, 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Aber der Text geht ja dann noch weiter. Vers 18 und 19 noch. Ich will ihn einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Also Gott sagt, der Prophet, der kommt, auf den sollst du hören. Dieser Prophet, dem werde ich meine Worte in seinen Mund legen. Und es werden meine Worte sein. Und wer auf diese meine Worte nicht hört, von dem werde ich es fordern. Ja, und genau das war in Israel jetzt der Fall. Jesus war der im weitesten Sinn von Mose angekündigte Prophet, auf dessen Worte man nicht hörte. Das Ganze findet ja auch seine Parallele in der Verklärung unseres Herrn. Da erschien ihm ja Mose, ja, und der Elia. Und dann kam ja die Stimme Gottes vom Himmel zur Bestätigung des Sohnes Gottes, des Messias. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das war genau das, was Mose gesagt hat. Die Jünger, diese direkten Apostel unseres Herrn, und einige wenige im Volk hörten auf die Stimme des Herrn Jesus und bekehrten sich. Das Volk als solches aber nicht, haben diese Worte verworfen und darum dann auch die Folgen getragen. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum Jesus sich von seinem Volk zurückzog, als sie ihn zum König machen wollten. Hinzu kommt natürlich noch ganz deutlich oder klar die Tatsache, dass sie ihn ja mit Gewalt zum König machen wollten. Das hätte ihnen so gepasst. Das ließ der Herr natürlich nicht zu. Jesus wollte sich nicht für ihre egoistischen politischen Absichten einspannen lassen. Sie wollten ihn nämlich nicht deshalb zum König haben, weil er jetzt wirklich der Messias war, sondern sie wollten ganz praktisch gesehen immer nur satt werden. Sie wollten ein schönes Leben haben. Johannes 6, 26 sagt Jesus es ihnen selber. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, die mich als den Messias bestätigen, die euch eigentlich zeigen, was ich mit euch vorhabe, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Das ist der Grund, warum ihr mich sucht, nur deshalb. Also diese Generation hatte die Gnade verworfen und damit verpasst. Jesus zog sich zurück. Aber, das können wir immer wieder wiederholen, betonen, es wird eine andere, spätere Endzeitgeneration geben, die von Gott vorbereitet wird, welche die Gnade Gottes neu zuteil werden wird. Diese Endzeitgeneration des jüdischen Volkes wird dann auch auf sein Wort hören. Sie werden während der großen Trübsal zum Glauben kommen. Das ist der Überrest. Das jüdische Volk ist, das wissen wir ja, es gibt dazu etliche Bibelstellen, ich habe sie mir hier rausgeschrieben, es würde zu lange dauern, diese jetzt alle zu zitieren oder gar vorzulesen. Aber es sind viele Stellen, auch im Neuen Testament, Und natürlich, selbstverständlich im Alten Testament noch viel mehr, die uns zeigen, dass das jüdische Volk nur temporär beiseite gestellt ist oder verworfen ist, nicht aber permanent, ja? Nicht für immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Brotvermehrung so ein Zeichen ist für das, was zukünftig auch noch mit Israel geschehen wird. Das Ganze wird jetzt verschoben. Jesus zog sich zurück, weil sie an Wirklichkeit nicht glaubten. Aber er will damit ein Zeichen setzen, was eigentlich hätte passieren können und natürlich im prophetischen Sinn, was auch zukünftig noch passieren wird. Der erste Punkt ist, erschrecken Sie nicht, das grüne Gras. Das grüne Gras. Johannes 6, Vers 10. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an jenem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000 Menschen. Klar hat auch das zunächst einmal eine objektive Bedeutung. Da war einfach viel Gras, da konnte man sich schön gemütlich hineinsetzen. Ne? In der Weise oder in dieser Weise berichtet es nur Johannes. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Markus schreibt, und er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. War so richtig ein Picknick. Matthäus sagt, und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern. Prophetisch jetzt mal, abgesehen von dieser rein objektiven, praktischen Tatsache, ist doch diese Erwähnung für mich irgendwo interessant, weil es nämlich in Bezug auf das messianische Reich, wir kommen nachher darauf, auch ähnlich erwähnt wird. Das finde ich so, ja, lebendig machend. Jesaja, der Prophet Jesaja, spricht in seinem letzten Kapitel ganz besonders stark über die messianische Zukunft und Herrschaft. Zum Beispiel in Kapitel 59, ich fasse kurz so schwerpunktmäßig zusammen, was jeweils in diesen Kapiteln steht. Jesaja 59 wird berichtet, wie die Trübsalzeit und die antichristliche Herrschaft zu Ende geht und wie der Erlöser nach Zion zurückkommt und den gläubigen Überrest Israels erlöst. Jesaja Kapitel 60 bis 63 wird uns die Wiederherstellung Jerusalems und Israels vor Augen geführt. Kapitel 64, da haben wir das gläubige Gebet und das Bekenntnis des Überrestes. Und in Kapitel 65 dann die Reaktion Gottes auf dieses Gebet und die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wobei das Millennium die Einleitung dazu sein wird. Also wir sehen, es geht in diesen Kapiteln immer um die letzte Hinführung zum Millennium, zum messianischen Reich. Und schließlich dann im letzten Kapitel des Jesaja 66 haben wir folgende Verheißung über die Zukunft Israels und die, ja, in Bedeutung zum messianischen Reich geschrieben steht. Zum Beispiel Vers 5a, 66, 5a. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Dabei handelt es sich dann um eine Generation vor dem messianischen Reich, die wieder auf das Wort Gottes hören wird. Die werden angesprochen. Damals Israel hatte nicht gehört. Wer nicht hört, hatte Mose gesagt, von dem werde ich es fordern. Und das war die Generation bei dem Aufkommen Jesu damals zum ersten Mal. Dann geht es weiter hier im Text, Vers 10, 12. Freut euch mit Jerusalem, frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr. Ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt. Indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust. Indem ihr euch in vollen Zügen labt. an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach und ihr sollt gestillt werden. Denkt man doch so ein bisschen so an die Speisung der 5000, ja? Die sich da lagern und wirklich, ja, ihr sollt gestillt werden. Labt euch in vollen Zügen, werdet satt. Und dann heißt es in diesem Zusammenhang, und es geht immer noch um die Hinführung zum tausendjährigen Reich, in Vers 14. Und wenn ihr dies seht, also diese Gruppe von Juden, die vor dem Wort des Herrn zittert, die also zum Glauben gekommen ist und die dann hingeführt wird in das messianische Reich, wo sie satt werden, geistlich satt werden und auch materiell satt werden. Wenn ihr dies seht, dann wird euer Herz sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie grünes Gras. So wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben an seinen Knechten. Offenbarung beginnt, was Gott zu sagen hat, seinen Knechten. Und dann ist das Hauptthema der Offenbarung nicht die Gemeinde, sondern Israel. Sein Zorn aber an seinen Feinden. War die Speisung der 5000 nicht ein Abbild dieser Verheißung? Und gleichsam eine Vorschattung für das, was kommt? Damals versammelten sich Menschen, 5000 Männer, Frauen, Kinder dazu, vielleicht 10, 15, 20.000 Menschen, die ihm zuhören wollten. Sie lagerten sich auf dem grünen Gras und ihr Hunger wurde gestillt. Und für die Zukunft bedeutet das, so wie es beim ersten Kommen Jesu ein Volk gab, das nicht auf seine Stimme hörte und nicht auf sein Wort einging und buchstäblich dann verhungerte, so wird es am Ende der Zeit ein Israel geben, das sehr wohl auf ihn hören wird und geistlich und leiblich satt wird. Sie werden zur Fülle gebracht und ihre Gebeine werden sprossen wie grünes Gras. Übrigens vielleicht noch Psalm 72, 16. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt, wie das Gras auf dem Land. Es war aber viel Gras an jenem Ort. Dann geht es weiter. Mit dem Überrest, mit einer Botschaft an unsere Wegwerfgesellschaft. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken. Von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Also gut, ist das purer Zufall? Oder ist das hier immer wieder, ich sag ja, Zeichensetzung? Purer Zufall, dass ausgerechnet 12 Körbe Überrest übrig bleiben? Oder ist das eine prophetische Ankündigung? Wofür sammelte man dann die Überreste ein? Wird ja deutlich gesagt, damit nichts verderbe. Das hat auch mal erst eine objektive Bedeutung, nicht? Ganz klar. Man soll nicht einfach so wegschmeißen. Man soll auch nachher noch was zu essen haben von den Überresten. Und das sollte nicht einfach so im Sand da verderben oder auf der Wiese, grünen Gras. Aber natürlich, die Verheißungen Gottes über Israel verderben auch nicht. Sie behalten Gültigkeit. Das Wort Gottes ist das Brot des Lebens. Und im ganzen Kapitel 6 geht es ja um das Brot des Lebens nachher. Und das wird nicht verderben. Und 12 ist ja die Zahl Israels. Die damalige Generation, unter die sich der Herr als das Brot des Lebens aufhielt und der hätte alle geistlich sättigen können, wurde ja verworfen, weil sie ihn abgelehnt hatten. Johannes 6, 35 dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen, die überall auf der Suche gewesen sind, nach dem Leben zu Jesus kommen und auf einmal merken, jetzt ist mein Durst gesättigt. Ich muss nirgends anders mehr suchen. Jetzt habe ich es gefunden. In der Zukunft wird es einen Überrest geben aus allen 12 Stämmen, der nicht verdirbt. Und der mit den 144.000 Versiegelten in Offenbarung Kapitel 7 beginnt. Dort werden ja jeweils 12.000 Juden aus den 12 Stämmen Israels versiegelt. Und dieser Überrest ist ein Beweis dafür, dass Gottes Wort kein Verfallsdatum hat, wie unsere Lebensmittel. Diese 144.000 werden der Überrest sein. Und die Erstlinge, nach Offenbarung Kapitel 14, 1 bis 5, die Erstlinge einer noch viel größeren Gruppe von Menschen, sowohl aus Juden als auch aus Heiden, die dann während der großen Trübsal zum Glauben kommen an Jesus Christus und dann durchgetragen werden. Und somit möchte ich sagen, dass diese 12 Körbe, die da übrig bleiben, so etwas ist wie, das steht für die Zukunft Israels. Der nächste Punkt, die verschobene Krönung. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er alleine. Wir haben das schon gesagt, sie erkannten ihn als den Propheten, wollten ihn zum König machen mit Gewalt, das war ihre, sie hatten eine falsche Motivation und Jesus zog sich zurück. Aber das bleibt ja nicht so. Die Bibel schildert uns ja, dass er eines Tages wiederkommen wird und sich dann als König vorstellen wird und einsetzen lassen wird. Und es geht, nach meinem Wissen, geht es in der gesamten Offenbarung, im gesamten Buch der Offenbarung, dreht sich letztlich alles um die Aufrichtung seines Königreiches. Und dann mit der Höhepunkt Offenbarung 19,6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja. Immer ein Wort, das für Israel benutzt wird in der Bibel. In den Briefen kommt das nicht vor in Bezug zur Gemeinde. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Wir haben das schon behandelt. Die Zürcher Bibel und die Einheitsübersetzung sagen, Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Also der König, Messias, der sich damals zurückzog von seinem Volk, er wird dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und die Gemeinde eingegangen ist in den Leib Christi, dann wird er zurückkommen als König aller Könige. Und wie das dann geschieht, wie er dann zurückkommt und durch welche Notsituation Israel vorher noch gehen wird, das zeigt uns dann das nachfolgende Wunder hier, nach der Speisung der 5000 im nächsten Kapitel. Aber wir wollen uns jetzt einer anderen Herausforderung stellen, nämlich einer persönlichen. Und wir wollen uns jetzt fragen, nachdem wir versucht haben, für was steht dieses Wunder prophetisch zu deuten, wollen wir jetzt doch einmal auch an diesem Gemeindetag uns die Frage stellen, für was steht dieses Wunderzeichen eigentlich persönlich? Was kann ich jetzt damit anfangen? Erstens, eine seltsame Frage. Wir werden ja auch mit vielen seltsamen Dingen, manchmal Dingen Gottes, konfrontiert in unserem Leben. Gott ist seltsam und doch so klar. für uns seltsam, weil wir so begrenzt sind. Johannes 6 sagt, Vers 5b und 6, da spricht der Herr zu Philippus. Philippus, ein Jünger des Herrn mit griechischem Namen. Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und dann, das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Viele Dinge in unserem Leben lässt Gott zu, um uns auf die Probe zu stellen, um uns zu prüfen. Nicht, weil er uns nicht kennen würde, sondern damit wir uns endlich mal kennenlernen. Der Herr wandte sich wahrscheinlich aus rein logischen, praktischen Gründen an Philippus, weil dieser aus der nicht weit entfernten Stadt Bethsaida gekommen war. Also das würde dann bedeuten, ja, wenn einer gewusst hat, wo man jetzt am besten Brot herkriegt, dann war das der Philippus. Aber die Frage des Herrn dann an Philippus war für ihn umso unlogischer. Das eine war logisch, naja, der fragt mich, ich komme hier ungefähr 10, 14, 15 Kilometer entfernt, also ich kenne mich so ein bisschen aus, ist klar. Aber die Frage war dann doch umso unlogischer, denn es war doch klar, dass es unmöglich ist, eine solch große Menschenmenge zu sättigen. Da kann man sich noch so gut auskennen. Macht uns das nicht oft Probleme? Die Kombination von Logischem und Unlogischem. Alles Logische können wir ja einordnen. Das können wir nachvollziehen, damit können wir umgehen. Da haben wir Lösungen parat, zumindest das Verständnis dafür. Passiert dann aber etwas Unlogisches, dann reagieren wir oft mit Unverständnis und dabei übersehen wir, dass bei dem Herrn alles logisch ist. Alles. Auch die Situation, die wir jetzt in unserem Leben gerade durchmachen und nicht verstehen können, nicht einordnen können. Philippus' Problem war, er hat die falsche Rechnung gemacht. Wie gut sind Sie im Rechnen? Es gibt ja Mathematiker, es gibt Mathematiker. Philippus antwortete ihm, ich gehe mal davon aus, dass die dieses Geld zur Verfügung gehabt haben, denke ich, sonst hätte er das wahrscheinlich nicht so gesagt, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Stellen Sie mal vor, 10.000 Menschen vielleicht oder mehr. Warum wollte Jesus ihn denn auf die Probe stellen? Das hat er ja gesagt, diese Frage stellte er, um ihn auf die Probe zu stellen. Ganz bestimmt wollte der Herr ihn nicht beleidigen. Er wollte ihn nicht bloßstellen. Er wollte ihn auch nicht blamieren. Er wollte ihn auch nicht demütigen. Sondern er wollte seinen und den Glauben aller anderen Jünger stärken und auf den weisen, dem man in jeder Situation vertrauen kann. In der unlogischsten Situation. Er wollte ihnen eine seelsorgerliche Lektion erteilen, nämlich die, dass wir immer mit dem Herrn rechnen dürfen. Philippus überschlug die Kosten, ist ja klar. Ne? Wenn sie uns gefragt hätten, du, woher nehmen wir denn Brot? Ja, was haben wir denn am Beutel? Moment, da können wir mal gucken. Ja, 200 Denare hat der Judas da im Sack dabei, hat man uns gespendet. Das reicht ja hinten und vorne nicht, können wir gerade einpacken. Philippus rechnete logisch, aber er rechnete nicht mit den Möglichkeiten Jesu. Jesus wusste ja, dass er ein Wunder tun würde, aber Philippus rechnete nicht im geringsten damit. Und sie hatten ja jetzt schon wirklich viel erlebt. Das kam für den überhaupt nicht in Betracht. Ja, 200 Denare, das ist logisch, das ist klar, damit kann ich was anfangen. Aber es ist sofort, können wir hinter uns, weg in den Hänger. Es fehlte an Glauben. Er machte die Rechnung ohne den Herrn. Es ist ein Trost, finde ich, wirklich ein Trost zu wissen, dass Jesus immer weiß, was er tut, auch wenn wir am Ende unseres Wissens angekommen sind. Und dass er auch heute noch Wunderbares tut. Er macht dich nicht zum Millionär, keine Angst. Aber er wird dich versorgen. Das bisschen dann, das zur Fülle wird. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Also Philippus rechnete mit 200 Denare, das war ja schon wesentlich mehr. Andreas ging irgendwie einen Schritt weiter, der dachte gerade praktisch ans Essen und findet da irgendwie diesen Jungen, oder vielleicht hat der Junge zugehört und gesagt: Guck mal, Andreas, ein bisschen habe ich. Wenn Jesus das will, gebe ich ihm das. Unheimlich. Und ich darf Ihnen sagen, also mich so, seit jeher haben mich diese beiden Personen fasziniert. Der Andreas auf der einen Seite und dieser Junge. Den würde ich gerne mal im Himmel kennenlernen. Echt, dieser Junge. Und da wünsche ich mir, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dass ich mehr so werden würde wie dieser Junge. Zumindest was diese Bereitschaft zu geben angeht, ja? Diese Anteilnahme, dieses Ohr, dieses Herr, es ist ja nichts. Aber wenn das hilft, wenn schon 200 Denare nichts sind, wie viel weniger 5 Brote und 2 Fische? Also da brauche ich da gar nicht erst erwähnen. So, ja, brauche ich da gar nicht erst erwähnen, was soll das? Aber Herr, doch, immerhin 5 Brote und 2 Fische. Betrachten wir mal kurz den Andreas. Andreas ist ja einer der, ja, wie kann man sagen, 4 Hauptapostel, die im Neuen Testament erwähnt werden, neben Petrus, das war sein Bruder, und Johannes und Jakobus. Aber neben diesen 3 tritt er als 4. eigentlich am wenigsten in Erscheinung, der Andreas. Aber immer wenn er in Erscheinung tritt, dann knallt's. Echt. Der am meisten im Hintergrund blieb. Ja? Der hat am meisten bewirkt. Petrus immer vorne ran mit seinem großen Mund, ja? Und zum Schluss hat er sich versteckt, ist weggelaufen und hat verleumdet. Der Andreas zum Beispiel führte ja seinen Bruder Petrus zu Jesus. Das war der Andreas. Der hat gesagt: Komm, Petrus, den musst du kennenlernen. Andreas gehört zu den ersten Jüngern Jesu. Neben einem anderen zu dem ersten. Und dann führt er seinen Bruder zu Jesus. In Johannes 12 wird berichtet, wie Andreas Jesus suchende Griechen zu Jesus führt. Die haben sich zuerst an Philippus gewandt. Könnt ihr mir auch da wieder die Logik vorstellen? Philippus ist nämlich ein griechischer Name. Das waren Griechen. Die haben gesagt, am besten wenden wir uns an Philippus. Der hat was Griechisches. Ne? Logische Folge. Aber der Philippus, Pessimist, denke ich mal. 200 Denare, was ist das unter so viele? Und auch da hier, ja, ich kann euch doch jetzt nicht zu Jesus bringen. Was tut er? Er geht zu Andreas. Und der Andreas sofort bringt die Griechen mitsamt dem Philippus zu Jesus. Und jetzt wieder eine Situation, und es ist wieder Andreas, der diesen kleinen Jungen zu Jesus führt. Der hätte doch sagen können: Hör mal, Junge, als der da so ankommt, du, ich habe hier 5 Brote und 2 Fische. Der sagen können: Ja, komm, bleib, wo du bist. Geh in die hinterste Reihe oder so. Mit dir brauche ich da gar nicht erst antanzen, da bei Jesus. Nein, er tut's. Er bringt doch immerhin den Mut auf und sagt: Herr, hier ist ein kleiner Junge mit diesen 5 Broten und 2 Fischen. Natürlich, auch er zweifelt im Grunde genommen daran und sagt: Was sind diese 5 Brote oder 2 Fische für so viele Leute? Andreas wird auch der Apostel der kleinen Dinge genannt. Denn immer erreicht er mit dem Mut zum Kleinen Großes. Die meisten wollen ja gerade sofort Großes tun am besten. Ne? Am besten gleich Großes tun. Und die erreichen nichts. Aber der Andreas, der hat immer den Mut zum Kleinen und erreicht Großes. So wird Petrus, den er zu Jesus führt, der große Apostel mit der Schlüsselgewalt und den Jesus für seine Gemeinde benutzt. Eine Legende besagt, ist allerdings nicht gesichert, ich persönlich habe da sehr große Zweifel, aber ich sage es einfach mal, eine Legende besagt, dass der Evangelist Lukas zu den Griechen gehört habe, die Andreas zu Jesus geführt hat. Aber es ist sehr unsicher. Und sein Hinweis hier auf den kleinen Jungen führt zu einem der spektakulärsten Wunder im Neuen Testament. Diese Überwindung, dieses Wagnis, komm, wir gehen jetzt mit dem bisschen, was weniger ist, vielleicht gerade ein Denar, geschweige denn 200, aber wir gehen zu Jesus damit. Auf den Pessimisten Philippus, ja, ist eher so der Pessimist, da trifft das Wort zu von Ernst Bloch, ein trübes Glas macht auch das trübe, was hineingegossen wird. Das ist wirklich so. Da können Sie reingießen, was Sie wollen, es wird alles trübe. Wenn das Glas trübe ist, ne? Wenn wir trübe sind in unserer Haltung als Gefäß, da kann man uns sagen und geben, was man will. Wir sehen alles im schlechten Licht. Oder im pessimistischen Licht. Und bei Andreas habe ich mir gedacht, da gibt es ein Wort von George MacDonald, der sagte, auf 1000 Menschen, die bereit sind, etwas Großes zu tun, kommt einer, der bereit ist, etwas Kleines zu tun. Die meisten sind nicht bereit, etwas Kleines zu tun. Und das passt auch eben auf diesen Jungen. Also der kleine Junge war zumindest bereit, das zu geben, was er von zu Hause wahrscheinlich, denke ich mal, zu seinem persönlichen Verzehr mitbekommen hatte. Du Junge, wenn du jetzt da auf die Wiese gehst, nimm ein bisschen so ein Snack mit. Ja? Und mit dem bisschen, das er Jesus zur Verfügung stellt, kam es zu einer großen Wende. Nicht bloß, dass 5000 Menschen gesättigt wurden, sondern dass am Ende ja noch viel mehr an Reste übrig blieb, als was er am Anfang gegeben hat. Sie müssen sich mal vorstellen, 5 Brote und 2 Fische damals, die hätten gut so in einen Korb gepasst. Ne? Da wäre wahrscheinlich noch Platz gewesen. Und was blieb übrig? 12 Körbe voll. Blieb übrig. Das ist unwahrscheinlich. Also der Junge, ich weiß ja nicht, wie Andreas auf diesen Jungen gekommen ist. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, der muss sich ja, hat er das mitgekriegt? Hat er das irgendwo gehört? Hat sich das rumgesprochen? Stand er in der Nähe? Sicher ist, dieser Junge ließ sich finden. Sicher ist, dass dieser Junge den Mut hatte, zu Andreas zu gehen oder sich rufen zu lassen. Er hat sich wahrscheinlich gemeldet. Als Jesus gesagt hat, woher nehmen wir zu essen für diese Menschen, meldet sich dieser kleine Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und er öffnet seine Hände und er ließ das, was er hatte, los. Und dann hat er nicht nur einen Snack gehabt, am Ende. Also Gott appelliert an dem, was wir bereit sind loszulassen oder zu geben. Ich meine jetzt gar nicht immer das Materielle, sicherlich auch, aber vielleicht auch an Zeit, an Gaben. Wissen Sie, das ist so schön und das sagt mir dieses Wunder. Der Herr will uns in seine Wundertätigkeit mit einbauen. Hat er ja nicht nötig, aber er will das. Und dann sucht er immer das Kleine, das Verachtete, das, was nichts ist vor der Welt. Nichts ist bedeutungslos in den Händen des Herrn. Niemand sollte meinen, ja Mensch, ich bin doch jetzt mittlerweile viel zu alt. Oder ich bin ja noch viel zu jung. Oder ich bin zu ungeeignet für Jesus. Und manche gehen so weit, und man ertappt sich auch selbst dabei, zu denken, dass das, was man anbieten könnte, ja so gering ist, dass man es gar nicht erst gibt. Ach, das bringt das sowieso nichts. Aber sie bedenken dabei nicht, wie groß der Herr ist und dass er mit ganz anderen Augen sieht und ganz anders reagiert. Was wir dem Herrn an Zeit geben oder an Fähigkeiten, an Mitteln, an Gaben, das weiß er immer zu vervielfältigen. Ich glaube, wir werden mal staunen. Wie viele Menschen haben irgendwo an der Ecke ein Traktat gekriegt? Die haben sich nicht direkt durch das Traktat bekehrt, aber das Traktat war ein Punkt von vielleicht 7 weiteren Punkten, die zur Bekehrung geführt haben. Das ist wichtig. Ich melde mich für einen Einsatz. Oder ich lade jetzt den Nachbarn doch mal zum Kaffee ein. Was bringt das? Und der guckt immer so mürrisch da und alle haben Schwierigkeiten. Einfach mal viel sagen über Jesus kann ich vielleicht gar nicht, aber ich lade ihn doch mal ein. Ja? Ja, und dann volle Genüge. Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch den Fischen. Und jetzt kommt es, so viel sie wollten. Nicht, also drei Brötchen und ein Fisch reicht für jeden. So abgezählt. Ja, ich hätte aber gerne 7. Ich bin so ein guter Esser. Ja, nimmst du 7. Gib ihm 7. Und der Fisch, ich habe lieber Fisch als Brot. Also 2 Brote und dafür vielleicht 7 Fische. Na gut, du kriegst das. 2 Brote und 7 Fische. Und da sammelten sie dann noch 12 Körbe voll Brocken. Gott gibt immer über die Maßen. Er sagt ja auch, Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. Ja? Also, wenn wir uns das mal so vorstellen jetzt. Zuerst stand also die Frage im Raum, woher nehmen wir überhaupt etwas? Ist ja schon unmöglich. Und dann kam es zu der Enttäuschung, dass, als sie die Kosten überschlagen haben, dass das, was sie eventuell haben, auf keinen Fall ausreichen würde. Und jetzt erhielten sie so viel sie wollten und es blieb noch 12 Körbe übrig. Manche Menschen rechnen ja mit allem Möglichen und Unmöglichen in ihrem Leben. Auf die abwegigsten Dinge setzen sie ihre Hoffnung. Es könnte ja mal, aber sie rechnen nicht mit Jesus. Sie rechnen nicht mit Jesus. Mit allem rechnen sie. Mit einem reichen Onkel in Amerika. Oder endlich mal mit den 6 Richtigen. Ja? Oder dass sie irgendwie mal eine Reise gewinnen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das jetzt verboten wäre, ja, aber ich meine, mit diesen Dingen rechnet der Mensch. Aber nicht mit dem Herrn. Und der ist wirklich da und der erhört. Wir verkündigen kein Wohlstandsevangelium und das fangen wir auch nicht an, also bitte keine Angst. Aber wir dürfen uns an einen großen Gott erinnern, der nicht geizig ist. Ich hatte es gesagt, ich sage es noch einmal, er wird uns nicht zu Millionären machen. Aber er wird dafür sorgen, dass wir geistlich überreich sind und am Leben die Mangel haben. Ich möchte zum Schluss kommen, aber ich habe da eine Geschichte gelesen vor nicht allzu langer Zeit. Das war im Flugzeug. Und da habe ich mir gedacht, also die Geschichte, die hat mich so zum Lachen gebracht und zum Staunen und ja regelrecht zur Anbetung im Herzen, das darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich gebe das mal so sinngemäß weiter. Das ist eine Botschaft für sich, finde ich. Also die Begebenheit, von der ich jetzt erzähle, trug sich zu so am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da war eine junge verheiratete Pfarrfrau, die also mit einem Pfarrer verheiratet war. Und die hatte sich mühsam etwas Geld zusammengespart, um damit einen Stoff zu kaufen, womit sie ihren Kragen schmücken konnte. Das nannte man früher Taft. Ja, haben Sie vielleicht schon mal gehört, die älteren Geschwister vielleicht. Taft. Taft mit T. Taft. Ja, als sie dann mit diesem Anliegen zu ihrem Ehemann kam, war dieser strikt dagegen. Was soll das überhaupt mit dem Schmücken des Äußeren? Außerdem habe ich Gottesdienst, ich bin gerade in der Vorbereitung, eine Predigt über Johannes den Täufer in der Wüste, der war auch nur mit Kamelhaar bekleidet. Sie wurde dann ganz, ganz ruhig, aber traurig. Aber sie argumentierte dann doch und sagte, aber ich tue ihm mit meinem Taft doch gar keinen Abbruch. Er hat doch auch die Seiden geschaffen, damit man sich damit schmückt. Die Lilien auf dem Felde hat er sogar noch viel schöner gemacht. Aber der Herr Pfarrer, ihr Ehemann, ließ sich nicht umstimmen. Er bricht das Gespräch radikal ab, dreht sich um und geht in die Kirche. Es war Sonntag, er hatte Gottesdienst. Puh. Und nun das ist ja so. Er hat den Gottesdienst zu halten, aber der Streit mit seiner Frau und diesem Taft und allem drum und dran geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Während des ganzen Gottesdienstes. Hinzu kam noch die Tatsache, dass er seine Frau unten in der Kirchenbank sitzen sah mit verheultem Gesicht. Und die anderen Kirchenmitglieder, die haben das auch gesehen. Also war eine unangenehme Situation. Und jetzt kam es innerhalb des Gottesdienstes kam es zum Fürbittegebet, das der Pfarrer immer hielt von der Kanzel aus. Und er war so beschäftigt und so voll mit diesem Taft und diesem Streit und all dem, dass er versehentlich betete in seinem Fürbittegebet: Herr, gib uns Taft zum Kragen. Und dann waren natürlich alle still, alle guckten auf. Und er verbesserte sich dann ganz schnell und sagte: Ja, Herr, gib uns Kraft zum Tragen, darum bitten wir. Naja, in diesem Gottesdienst saß auch der Stoffhändler. Der hat das Ganze mitgekriegt. Und dieser Mann, er war nicht geizig, der hat dann diesen gewünschten Taft als Geschenk heimlich vor das Pfarrhaus gelegt. Und als die beiden dann, die Frau und ihr Ehemann, der Pfarrer, das entdeckten, da rief die Frau ihrem Mann zu und sagte: Siehste, nun hat Gott dein Gebet doch erhört. Ja. Also das ist wohl eine wahre Geschichte, die da aufgeschrieben worden ist. Und sie besagt uns, sehen Sie mal, Gott ist nicht geizig. Er ist da. Und lassen Sie mich nur noch das als letzten Satz oder als letzte Sätze mitgeben. Rechnen Sie mit Jesus und seinen Möglichkeiten. Vertrauen Sie sich ihm an. Haben Sie auch die Größe zu kleinen Dingen. Und trauen Sie dem Herrn zu, daraus Großes zu machen. Und geben Sie Gott Ihr Leben vorbehaltlos und denken Sie nicht, dass er Sie nicht gebrauchen könnte. Oder das, was Sie ihm geben könnten, dass das zu gering wäre. 200 Denare, was ist das unter so vielen? 5 Brote und 2 Fische. Das Resultat haben wir, ja? Möge der Herr Sie segnen. Amen.
In der Predigtreihe über die prophetischen Wunder im Johannesevangelium von Norbert Lied hörten Sie heute den 5. Teil. Wir hoffen, dass der Geist Gottes Sie innerlich ansprechen konnte. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und vielem anderen mehr. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran!